Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. In der heutigen Folge haben wir David Bäumers vom Collective Incubator zu Gast. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu vernetzen, wie der CI dich mit Events, Coworking und dem weiteren Angebot bei deiner Gründung unterstützen kann, selbst wenn du noch keine konkrete Idee hast. Und abschließend kriegst du einen Einblick darüber, welche Ziele sich David und das Team vom Collective Incubator für 2021 gesetzt haben und wie du davon profitieren kannst. Das klingt spannend? Dann bleib dran und wir wünschen viel Spaß mit Folge 35.
Wickeltisch, der Startup-Podcast.
Ich begrüße euch heute gemeinsam mit dem Gast, den ich tatsächlich schon in der letzten Woche heiß erwartet habe, David Bäumers vom Collective Incubator. Der ein oder andere hat davon schon was gehört, gibt inzwischen ein Pop-up an der Normaluhr hier in Aachen. Vielleicht kennst der ein oder andere sogar schon. Und wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, was dahinter steckt, was für eine Idee irgendwie damals entstanden ist und wie es überhaupt zum Collective Incubator gekommen ist. Bevor wir damit einsteigen, ich habe sehr, sehr viel erzählt, darfst du dich, lieber David, erstmal vorstellen und den Leuten da draußen erstmal ein Gefühl dafür geben, wer du eigentlich bist. An dieser Stelle herzlich willkommen bei uns im Wickeltisch-Podcast.
Hallo zusammen. Genau, du hast es schon gesagt, ich bin David Bäumers, habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen studiert. Kann jetzt langsam auch endgültig sagen, dass es dem Ende entgegengeht und habe zum Ende meines Studiums den Collective Incubator gegründet, zusammen mit 10 Kommilitoninnen und Kommilitonen. Den einen oder anderen Umweg haben wir genommen. Ich glaube, davon werden wir gleich noch hören. Ansonsten habe ich die komplette Hochschullandschaft mitgenommen, war in allen möglichen Bereichen engagiert, auch in der Medienlandschaft, in der Politik, in der studentischen Selbstverwaltung. Das heißt also, ich habe schon das eine oder andere gesehen und am Ende ist es irgendwo auch im Collective Incubator zusammengelaufen.
Das ist schon mal beeindruckend. Das sind ja schon ein paar Stationen gewesen, die du gerade genannt hast.
Ich hoffe, dass wir noch drauf kommen.
Wir machen es einfach mal so. Klassischerweise fangen wir einfach mal vorne an. Nicht ganz vorne natürlich, aber so an dem Punkt, als du dein Studium, du hast es gerade schon erwähnt, was du irgendwann abgeschlossen hast. Ich denke, innerhalb der Studienzeit ist auch schon einiges bei dir passiert. Deswegen würde ich vielleicht noch einen Schritt davor gehen und sagen, okay, in dem Moment, wo du, sage ich mal, dein Abiturzeugnis in der Hand gehalten hast und wusstest so, okay, now it's finally over und jetzt muss ich gucken, was ich mache. Was war da der erste Anlaufpunkt? Wie ging es ab da ungefähr weiter?
Ich liebe es ja. Am Anfang des Studiums spricht man ja irgendwie immer über Abitur, Leistungskurse, was man alles gelesen hat in der Schule. Und dann irgendwann wird man älter und man wird nicht mehr danach gefragt, sondern dann nach den Unikursen. Umso lieber ist es mir jetzt, dass wir nochmal über meine Schulzeit sprechen. Vielleicht fangen wir noch vorher an. Nee, das lassen wir jetzt. An der Stelle tatsächlich bin ich schon so alt, dass ich noch Wehrdienst leisten musste und war dann nach dem Abitur ein Jahr im Ausland, habe Entwicklungshilfe geleistet in Panama, Südamerika, habe da auf Baustellen gearbeitet.
Da nimmt man auch einiges mit, oder?
Absolut. Ich werde immer so bei diesen Fragen dann dazu gedrängt, das so positiv zu finden. Es war vor allen Dingen eine negative Erfahrung, ja, wie so viele Gründer ja auch immer von negativen Erfahrungen sprechen, die einen irgendwie bereichern. Und an der Stelle war es natürlich ein Kulturschock, war nicht nur ein Kulturschock wegen der anderen Kultur, sondern auch wegen der Arbeit. Ich habe da zum ersten Mal dann auf einer Baustelle gearbeitet mit eher einfachen Menschen, Knochenjob, in tropischer Hitze. Es gab immer nur 3 Themen auf dem Bau, das waren Frauen, Alkohol und mucho trabajo. Insofern habe ich zumindest Spanisch gelernt. Das Problem ist also tatsächlich, dass ich extrem viel mitgenommen habe und dann umso heißer war, als ich zurückgekommen bin, habe mir viel Zeit genommen für die Studienentscheidung und dann ist es tatsächlich die Fachrichtung Bauingenieurwesen in der Spezialisierung geworden. Und insofern habe ich dann eigentlich schon genau gewusst, worum es ging, auch wenn das in Panama deutlich einfacher auf der Baustelle ablief, als das vielleicht hier in Deutschland oder in Europa der Fall ist.
Ja, ja. Und dann war für dich klar, okay, Richtung unter Schwerpunkt Bauingenieurswesen. Dann bist du reingegangen, du hast dann 3 Jahre Bachelor gemacht. Oder wie lange?
Frag nicht. Also sehr viel länger.
Du hast den Bachelor erfolgreich abgeschlossen. Und in diesem Zeitraum ist ja noch einiges mehr passiert, wahrscheinlich bei dir, als nur das Studium an sich. Mhm. Wenn du so auf deine Studienzeit zurückblickst, was waren so, sag ich mal, die größten Wegbegleiter in der Zeit?
Ja, Also tatsächlich kann ich im Nachhinein sagen, dass ich alles gemacht habe, nur nicht studieren. Und ich glaube, es gibt gute Gründe. Ein Freund von mir sagt immer, ich war immer so heiß auf die Quick Wins. Und okay, das Studium ist kein Quick Win.
Nope.
Insofern hat das mein Studium also wesentlich verlängert. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt, um eigentlich ganz, ganz viele andere Sachen mitzunehmen. Das fing an mit einem Hiwi-Job am FIR. Das heißt also, da auch schon einen Industriekontext zu haben. Ich hatte da ein Forschungsprojekt, relativ eigenständig, bin kolossal gescheitert, war komplett überfordert, hatte noch nie was Wissenschaftliches geschrieben und auf einmal sollte ich dann so ein Paper verfassen. Ich hoffe, dass mein damaliger Chef es mir im Nachhinein verziehen hat. Auf jeden Fall habe ich da sehr gelitten, einfach auch, weil ich mir selber sehr viel Druck gemacht habe. Habe dann noch das ein oder andere Institut kennengelernt und irgendwann dieses Konstrukt Studentische Initiative für mich entdeckt. Das heißt also, die Möglichkeit, neben dem Studium schon sehr selbstständig sehr viele Sachen auszuprobieren. Das war am Anfang Ike Solution als studentischer Unternehmensberater. Ja, das ist,
glaube ich, oftmals der Fall, dass man auf die stößt. Ne?
Genau, das ist, glaube ich, ist eine Charakterfrage, in welche Richtung man geht.
Ist korrekt.
Ich habe am Ende quasi verschiedene Richtungen eingeschlagen, insofern will ich mich da nicht festlegen. Aber neben Ike Solution war es unter anderem dann eben auch die Karmann Hochschulzeitung, der ASTA, der Allgemeine Studierendenausschuss. Ich habe mit einem Freund zusammen die Grüne Hochschulgruppe nochmal aufgemöbelt, haben da historische Wahlerfolge gefeiert und insofern haben wir die Hochschullandschaft extrem gut kennengelernt, die Akteure, die Hochschulverwaltung, die Institute und so kam es im Endeffekt auch, dass wir dann fast schon mit der Nase drauf gestoßen wurden. Damals im Rektorat hat der Kanzler und vor allen Dingen der Prorektor für Industrie und Wirtschaft, Professor Brettel, eine Idee gehabt oder eine Vision gehabt zu einem Collective Incubator, damals noch unter dem Decknamen Social Incubator. Und der Gedanke war, es gibt über 100 studentische Initiativen und Projekte an der RWTH und was können wir für die tun, damit irgendwie die ihr ganzes Potenzial heben. Ja. Und dann haben wir ein Team aufgebaut, alles Leute, die extrem fit waren, die die Landschaft sehr, sehr gut kannten und haben gefragt, was können wir da eigentlich so rausholen? Dass es mal so ein Riesending wird mit dem Geld dahinter und dem Gebäude, das hätten wir nie gedacht. Wir haben in ganz wilden Nächten gedacht, vielleicht mieten wir mal irgendwann einen Flur mit ein paar Büros, aber das ist so ein zentraler Hotspot an der RWTH wird, das hätten wir nie festgehalten.
Lass uns, also ich find's erstmal ziemlich beeindruckend, schon so zu hören. Ich würde ganz gerne wirklich mal auch beim Collective Incubator nochmal vorne anfangen. Die grundsätzliche Idee, damals von Malte Brettel, habe ich jetzt richtig verstanden, und noch ein paar anderen mit initiiert, beziehungsweise er hatte die Idee und hat dann ein Team gesucht, das das umsetzt, oder wie muss ich das verstehen?
Ich glaube, die Antwort ist peinlicher. Es war eigentlich so, dass wir im ASTA sehr, sehr viele Projekte realisiert haben. Wir haben zum Beispiel ein Campus-Magazin rausgegeben, wir haben ein Projekt zur Erinnerungskultur, zur Aufarbeitung der Vergangenheit, der NS-Vergangenheit von Studierenden an der RWTH gestartet, haben politische Veranstaltungen gemacht, unter anderem mit Gregor Gysi, mit Norbert Röttgen, mit der Wirtschaftsministerin Tsipras damals. Also wir haben extrem viele Sachen einfach mal gestartet und eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und eigentlich war die Idee Social Incubator ursprünglich von Manfred Nettekofen, dem Kanzler der RWTH, den viele dann nicht kennen, der der Chef der Verwaltung ist und der immer gut ist für eine Vision. Und der hatte dann gesagt, wir müssen da was machen, wir haben da so ein Potenzial, das wäre cool und eigentlich nicht viel mehr als das. Auf jeden Fall am Ende eine absolute Bigger Picture Brille auf dann haben wir den Social Incubator, damals übrigens Campus X, war der unser erster Name, haben wir dann auch schnell gemerkt, dass der vielleicht doch zu allgemein ist, Collective Incubator ist irgendwie hängen geblieben. Dass wir dann tatsächlich ein halbes Jahr daran gearbeitet haben und dann haben wir ein unfassbar großes Konzept geschrieben, was wirklich 38 Seiten hatte und alles. Also von Sozialkultur, Gründertum, Innovation, Karrieretraining, alles war da drin. Und wir haben ein bisschen abgespeckt, aber am Ende haben wir quasi dann was gemacht, was, glaube ich, irgendwie haften geblieben ist.
Absolut. Also um den Collective Incubator kommt man ja teilweise schon gar nicht mehr rum. Also ihr seid ja auch eventtechnisch schon sehr, sehr viel beteiligt, auch an Events, die stattfinden hier in Aachen in der Szene und ich freue mich ehrlich gesagt auch immer wieder, wenn ich in den Collective Incubator oder zumindest in das Pop-Up, was es jetzt aktuell gibt, reinkomme, weil ich das einfach schon jetzt eine sehr, sehr coole Idee finde und auch in der Umsetzung ist auch gut funktioniert und es kommen an einem Ort sehr, sehr viele Menschen mit einem ähnlichen Spirit zusammen und ich denke, das ist auch das, worum es ja im Endeffekt geht, eben genau die Menschen an einen Ort zu bringen, ihnen die Möglichkeit zu geben, an ihren Projekten zu arbeiten, aber auch gleichzeitig in den Austausch zu gehen und zu gucken, wie kann man sich gegenseitig noch unterstützen, wie kann man sich gegenseitig weiterbringen. als für dich klar war, okay, also ich meine, irgendwann musste ja dieser Punkt kommen, wo du angesprochen wurdest und dir gesagt wurde, so, hey, wie wär's, wollen wir nicht. Was war denn deine erste Reaktion zu dem Zeitpunkt?
Also die war eigentlich, also meine Reaktion weiß ich gar nicht, aber es war, glaube ich, nicht gut für mich. Professor Brettl kam auf mich zu und hat gesagt, hey, wenn du hier fertig bist, dann kommst du aber zu mir zur Promotion. Und das hat mich natürlich noch viel mehr in Sicherheit gewogen, dass ich nach meinem Studium irgendwas schon finde und habe mich dann noch weniger aufs Studium konzentriert. Ja, also am Ende hat es mir nicht geschadet, ich kann es nicht empfehlen. Ich würde jetzt jedem empfehlen, jeder, der auch gerade zuhört, zieht einfach euer Studium durch, haltet die Augen und Ohren offen, aber nehmt euch die Zeit und lasst euch nicht den Fokus nehmen. Mhm. Ich habe immer versucht, alles unter einen Hut zu bekommen und bin meistens nicht allen Dingen gerecht geworden und dabei auch unzufrieden gewesen. Mhm. Also insofern, zeigt, was ihr könnt, aber alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit. Und um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, er kam auf dich zu, hat gesagt, Promotion bei mir später,
damit wann die Promotion, wenn ich fertig bin mit dem Studium.
Irgendwann fertig. Und dann habe ich hier noch eine andere Idee, oder wie kam es auf das Thema zu sprechen?
Genau, also eigentlich hat der Kanzler der RWTH diesen Social Incubator bei uns platziert. Wir hatten da einen sehr engen Austausch. Das ist übrigens absolute Spitze an der RWTH, von allem, was ich auch von anderen Unis höre und gehört habe. Die studentische Selbstverwaltung der ASTA, mhm, die Fachschaften, sind extrem eng abgestimmt mit dem Rektorat und den Verwaltungseinheiten. Mhm. Und dann gibt es durchaus häufiger den Fall, dass man einen Anruf bekommt und sagt, ich habe hier was für euch oder wir haben hier ein Thema, das können wir selber nicht machen, würdet ihr das nicht gerne machen?
Ah, okay.
So geschehen bei politischen Bildungsveranstaltungen, wo der ASTA einfach viel freier ist als die RWTH, das ist, ja, glaube ich, ja, nachvollziehbar. Wir haben zum Beispiel damals eine Reihe gemacht zur Bundestagswahl, haben diese ganzen Leute eingeladen, war kontrovers, also ne, lädt man die FDP ein oder nicht, die war damals nicht im Bundestag.
Ja.
Und insofern gab es diesen Austausch und an der Stelle tatsächlich gab es die Idee Social Incubator, schreibt mal ein Konzept. Wir sind zurückgegangen, haben diese Leute gesucht dafür, war einer der geilsten Teams so.
Also du bist hingegangen, hast gehört, okay, Idee, so, Idee ist cool. Mache ich?
Mache ich.
Und jetzt brauche ich aber noch Leute, die mir dabei helfen.
Ganz genau. Wir waren zu zweit, der ASTA-Vorsitzende Wenzel Wittig damals, mhm, und ich als stellvertretender ASTA-Vorsitzender. Und wir sind dann zurückgekommen, nachdenklich, wie das oft ist, wenn man mit dem Kanzler in ein tiefgründiges Gespräch abgerutscht ist. Und haben dann eigentlich geguckt, wer passt da rein. Und haben ein ganz interdisziplinäres, ganz buntes Team aufgestellt.
Was hat dich damals von der Idee wirklich überzeugt? Also an welchem Punkt hast du gesagt, so, oh krass.
Ja, ich glaube, mich zu entzünden, mich zum Brennen zu bekommen, ist nicht so schwierig. Also ich kann irgendwie eine YouTuberin sehen, eine Modebloggerin, die irgendwie ein Outboxing von einer Handtasche macht und ich denke auf einmal, boah geil, ich will auch irgendwie Modeblogger werden.
Also ich dachte, oh geil, ich will auch eine Handtasche, aber okay.
So, also ich kann mich für so vieles begeistern und erschreckt mich manchmal selber. Aber an der Stelle war es einfach klar. Das war das, was ich jetzt auch so viele Jahre neben dem Studium schon kennengelernt hatte. Da habe ich einfach gedacht, das können wir richtig groß machen und hatten auch sehr schnell sehr große Ideen dazu.
Ja, ja.
Ein Beispiel, wir haben dieses Konzept geschrieben mit diesen 38 Seiten,
ja,
und haben das illustriert. Und die Frage war ja, wie sieht sozusagen ein Collective Incubator oder ein Campus X damals als Gebäude aus? Das ist ja auch, wenn man so will, das Framing von dem, was wir erreichen wollen.
Mhm.
Und damals war gerade ganz aktuell, dass das Karmann vom Netz genommen wird. Das Karmann-Auditorium, das ganz große Backsteingebäude gegenüber vom Hauptgebäude.
Okay, ja.
Also ein Riesending mit mehreren Hörsälen und das war frei auf einmal. Und dann haben wir auf jede Seite oder sagen wir mal zumindest einige Abbildungen dazu immer das Karmann gezeichnet. So dass unser Gedanke war, die Leute werden das schon checken, der Campus X soll im Karmann stattfinden und wir hätten dann so einen riesigen Space,
ja,
wo wir das alles machen können. Das hat nicht funktioniert, aber das hat, glaube ich, schon früh unsere Ambition gezeigt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann seid ihr hingegangen und ihr habt, wie gesagt, du hast mehrfach jetzt schon erwähnt, 38 Seiten runtergeschrieben, Konzept runtergeschrieben, euch überlegt, okay, wie kann das werden, wie kann das klappen, in die einzelnen Bereiche eingegangen. Wahrscheinlich auch viel interdisziplinär gearbeitet. Also ich kann mir vorstellen, dass das Team jetzt nicht unbedingt alles aus demselben Studiengang kam und alle aus denselben Hintergründen in dieses Projekt reingekommen sind, oder? Also
ganz, ganz gebunden. Also viele Ingenieure, aber wir hatten auch Geisteswissenschaftler dabei,
ja,
auch
Naturwissenschaftler, alles. Das ist ja dann auch ein sehr, sehr angeregter Austausch, der dann stattfindet, oder?
Absolut, auch ein hitziger. Also ich kann nur sagen, dass Collective Incubator rausgekommen ist, schien nicht die schlechteste Wahl zu sein. Wir waren auch zwischendurch bei Ideenfritteuse Campus X und wir haben auch sehr, sehr viele Umwege genommen. Also ich weiß noch, also das muss man sich konkret so vorstellen, zuerst waren wir ein Vierer-Team vielleicht, dann kamen nochmal vier dazu,
ja.
Was heißt, wie das gesamte Konzept vorstellen, wieder die Leute einbinden, wieder die Leute abholen, wieder neue Ideen einbinden, wieder Ideenflüsse stoppen und sagen, hey, wir müssen jetzt auch irgendwie Richtung Konzept weiterkommen. Und das passiert dann 3-4 Mal hintereinander, bis alle genervt sind und sagen, oh Gott, wir müssen jetzt mal einen Punkt drunter machen. Aber wirklich hat extrem Spaß gemacht mit super, super tollen Leuten.
Absolut, ja. Am Ende Hauptsache das Ergebnis stimmt, / man kommt zu einem vernünftigen Ergebnis, wo im besten Fall, ja, alle wird man wahrscheinlich nie zufriedenstellen, aber der Großteil, sage ich mal, happy mit ist. Und
das war überhaupt nicht so klar, ne? Also wir haben das dann gepitcht, wir hatten das noch nie gemacht, wir hatten Angst, es ist wieder total zu groß oder es geht an der Sache vorbei. Man muss sich das mal vorstellen, am 18. Januar 2017 erzählt uns der Kanzler in so einem windigen Gespräch, hier macht mal sowas Social Incubator, wir haben doch so viele Initiativen. Wir gehen 6 Monate auf die Reise, ja, und verlieren natürlich irgendwo auch den Ursprung aus dem Augen. Also wenn ich das nachher nochmal drüber nachgedacht habe, dann haben wir uns ja auch selber so getriggert, weiterzugehen, andere Konzeptideen zu schießen, dass am Ende da so ein Riesending rausgekommen ist und wir auf einmal zurückkommen mit diesen Seiten und denken, okay, der Auftrag war ja jetzt eigentlich relativ einsilbig und wir kommen jetzt hier mit so einem, das ist die Antwort auf alle Fragen. Und das haben wir damals da vorgestellt und hatten da natürlich große Augen so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und die Begeisterung war erstmal gar nicht so da. Und dann dachte ich so, hui, das war vielleicht zu steil oder wir haben da irgendwie was Falsches erzählt. Und dann kam aber relativ schnell raus, es gibt ein ähnliches Projekt an der RWTH, eine Innovationsplattform, die schon am Start ist. Und man hatte da Sorge, dass wir uns zu stark Konkurrenz machen.
Ja, ja.
Und an der Stelle war aber dann irgendwie relativ schnell dann doch wieder das Lächeln da. Hey, wir kriegen das hin. Ihr geht einfach zusammen in das Team. Das war das ist nach wie vor die Innovation Factory von Professor Schuh. Und dann haben wir da mit denen einige Workshops gemacht und haben versucht, das Konzept zusammenzulegen, sind da einige Monate zusammen gelaufen und am Ende November 2017 haben wir erkennen müssen, das passt einfach noch nicht zusammen, haben uns aber verabredet, wir splitten das, wir machen einen Collective Incubator und wir machen eine Innovation Factory getrennt voneinander, komplementär. Wir machen das mit Studierenden, die machen das mit Industriepartnern und wir gucken in 2-3 Jahren nochmal, ob das dann nicht viel besser zusammenpasst.
Auch an sich ja ein super Ansatz. Also ich meine, das eine bedingt sich ja durch das andere, falsche Formulierung, bedingt sich nicht, aber man kann dort perfekt ja in den Austausch gehen, weil die Studierenden, die eben über den Collective Incubator in die Materie reinkommen, können ja im Endeffekt nachher dann in der Institut, der anderen, ich habe den Namen gerade vergessen.
Innovation Factory.
Innovation Factory, ja. Ich war gerade irgendwie, ja, Ideenfabrik, aber crazy, okay. Innovation Factory halt dann quasi übergehen und dann in diesem Bereich halt auch noch mit unterstützen oder wie auch immer es dann matchen könnte. Ihr habt euch krass viele Gedanken gemacht. Davon ist wahrscheinlich nicht alles umgesetzt worden in der Form. Vielleicht ist noch einiges geplant. Okay, gut, das ist das Wenigste sogar. Als ihr dann wirklich angefangen habt, wir springen jetzt einfach bis zu dem Punkt, wo ihr wirklich angefangen habt, dann auch in die Realität umzusetzen. Was waren so die ersten Steps? In welche Richtungen habt ihr das Ganze da gebracht, als es dann wirklich dazu ging, das umzusetzen?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also wenn man der ein oder anderen Entrepreneurship-Vorlesung von Professor Brettel gefolgt ist, dann kommen einem diese ganzen Begriffe und diese ganzen Themen bekannt vor. Und die sind auch uns nicht erspart geblieben im Gründungsprozess Collective Incubator. Wenn man also sich vorstellt, wir gehen in diese Konzeptphase und wir erkennen, okay, das passt so nicht zusammen, wir gehen also doch wieder alleine raus, verlieren mehr als die Hälfte des Teams, ne? Viele haben gesagt, das kommt nicht mehr, wir schaffen das nicht, wir können das nicht umsetzen, wir glauben nicht mehr dran. Und dann Anfang 2018 zu sagen, okay, mit dem Rumpfteam, es waren noch 4 Leute, wir machen es trotzdem. Wir sind davon überzeugt, jetzt mehr denn je, wir werden das durchbringen und wir sind davon überzeugt, dass die Studierenden, unser Konzept basierte halt vor allen Dingen auf der Innovation und der Kreativität von Studierenden, dass wir das mit denen trotzdem machen und dass das trotzdem erfolgreich ist. Professor Brettel hat uns dabei extrem unterstützt, hat gesagt, okay, wir kriegen das so hin und wir ballern das durch die Decke. Und was uns die ganze Zeit eigentlich fehlte, war was zum Anfassen. Das hast du ja gerade gesagt, so wann ging es richtig los? Ja. Die Idee ist nicht schwierig. Das ist auch nichts krass Neues. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Inkubatoren, ganz viele Company-Bilder auf der Welt uns angeschaut und haben gesehen, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Wir kriegen das auch innovativ hin. Aber das wirklich zu machen, ist immer was ganz anderes. Glaub und ich, da haben wir gemerkt, dass alle gesagt haben, ja, super, cool, macht das, aber nicht mitgemacht haben. Und man kann es dann am Ende nicht alleine machen, nicht ohne Mittel machen. Man braucht also auch Ressourcen. Und da war der Gamechanger irre. Der Gamechanger war, wir haben einfach mit Architekten und Bauingenieuren ein Rendering gemacht, haben 42 Schiffscontainer übereinander gestapelt in 4 Türmen, haben da Wände zwischengezogen, Dach drüber gemacht, haben gesagt, hier, für 1 Million machen wir 42 Räume mit 4000 Quadratmetern in weniger als einem Jahr. Und auf einmal war es konkret, da waren Preisschildchen dran, man konnte also sagen, können wir uns das leisten oder nicht. Es gab Leute, die haben gesagt, wir wollen auch einen Container haben. Das heißt, wir konnten, wenn man so will, schon erste Räumlichkeiten verkaufen. Ja, ja. Und auf einmal war klar, wir werden diese Container doppelt und dreifach los. Wir suchen schon nach einer Fläche, wo wir diesen Containerpark aufbauen können. Das gesagt wurde von der RWTH sehr früh und sehr willkommen. Hey, wir machen das richtig, ja. Also wir hätten dann da über eine Projektlaufzeit von 5 Jahren gesprochen. Warum machen wir das nicht für 20 Jahre?
Ja, ja, ja.
Das ist ja viel wirtschaftlicher. Und auf einmal war klar, wir suchen jetzt nach einem Grundstück, wir suchen jetzt nach einer Immobilie, wir machen das richtig.
Hey, ja, ja.
Und das war der Zeitpunkt Mai 2018, als wir zentrales Projekt der RWTH wurden. Man wusste ja, 2020 wird die RWTH 150 Jahre alt, noch 2 Jahre to go. Und man wollte irgendwas in den Hut oder in den Ring werfen, und etwas, was großzügige Spenderinnen und Spender finanzieren können für die RWTH, was bleibt.
Ja.
Und da hat man gesagt, okay, der Collective Incubator, der kann doch wirklich das schaffen. Kann der kann da wirklich so attraktiv sein, dass man dafür Geld geben würde. Und da gab es dann die erste Finanzierungsspritze vom Hochschulrat. Und damit war klar, jetzt sind wir auf der Landkarte, jetzt können wir loslegen, jetzt haben wir sogar das Geld und jetzt suchen wir nach einem Gebäude, das war am Anfang das Größte. Und da war die Sicherheit auch gegeben, dass wir irgendwie jetzt ein Team aufbauen können.
Muss ja für dich persönlich auch einfach in dem Moment, wo es dann wirklich auch hieß, hey, wir werden jetzt zentrales oder Projekt der RWTH, wir kriegen wirklich finanzielle Mittel, mit denen wir mehr als genug Potenzial entfalten können, muss ja für dich auch ein ziemlich geiler Moment gewesen sein, oder?
Ja, also jetzt kommen wir nochmal zu mir. Wir haben ja vorhin schon am Anfang viele kritische Dinge über mich gehört. Ich bin ein extrem selbstkritischer Mensch und ich wusel mich so durch den Tag, ja, und versuche irgendwie dieses Konzept zu entwickeln und dieses Startup aufzubauen, wenn man so will. Und manchmal sieht man quasi das größere Ganze nicht mehr. Ne? Dann denkt man auch, das haben wir jetzt wieder nicht gut gemacht, das hat nicht so gut geklappt. Und klar, in solchen Momenten wird dann das, was du über ein Jahr dann zu dem Zeitpunkt schon versucht hast, in gewissermaßen ein bisschen objektiv bewertet. Und das war dann so ein, wo wir gesagt haben, okay, wir sind nicht ganz falsch hier. Und das hat uns natürlich auch extrem gefreut.
Ja, das glaube ich. Aber ich denke, es ist auch gesund und auch vernünftig, einfach kritisch an solche Sachen auch heranzugehen und nicht diesen Blick dafür zu verlieren, was man da eigentlich gerade macht und sich auch irgendwie nicht ständig, aber oft genug zu hinterfragen und zu überlegen, ist die Richtung, die wir gerade einschlagen, ist die korrekt? Kann man es vielleicht besser machen? Ist es gerade die richtige Entscheidung? Ist es nicht die richtige Entscheidung? Ich denke, das ist auch das, was ein Geschäftsführer im Endeffekt ausmacht und worum es ja im Endeffekt auch in deinem Job geht. Und ich denke, genau mit dieser Perspektive und mit diesen Ansichten kannst du deinen Job einfach vernünftig machen. Und in dem Kontext, Als dann klar war, ihr setzt um, ihr habt Geld, ihr habt alles zur Verfügung, ging es dann los. Und ich kann jetzt mal kurz den Punkt sagen, wo ich den Collective Incubator kennengelernt habe und dann füllen wir die Lücke dazwischen. ich habe den Collective Incubator im Laufe diesen Jahres kennengelernt, also knapp 2 Jahre später, als der Pop-Up Store eröffnet hat, weil ich bei der Eröffnung dabei war und mir das alles live angeguckt habe. Und ich sag mal jetzt nicht zu ausschweifend, aber so im Großen und Ganzen, der Gap dazwischen vielleicht mit so 1-2 Meilensteinen oder größeren Events, die dir im Hinterkopf geblieben sind, die in der Zeit passiert sind, bei dir persönlich im Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt des Pop-Up-Stores oder der Eröffnung des Pop-Up-Stores.
Ja, also ich bin am Wort Ausschweifung hängen geblieben. Also die Eröffnung des Pop-Ups war ja keine Ausschweifung.
Nein,
aber es war eine coole Party. Also es bleibt einfach eins zu sagen. Wir haben also extrem lange nach geeigneten Immobilien gesucht. Es war relativ schnell klar, dass wir das nicht vor 2021 hinbekommen. Hatten gehofft lange noch, dass wir das im Jubiläumsjahr, also dieses Jahr, eröffnen können. Und 2019 war es dann soweit. Wie so oft hilft einem der Zufall. Man braucht auch ein bisschen Glück. Es wurde ein ganz, ganz großes Förderprogramm aufgelegt vom Landesministerium für Wirtschaft NRW. Excellence Startup Center. Und der Gedanke war, exzellenten Universitäten auch ein Startup Center zu geben, sodass diese exzellente Forschung zu exzellenten Startups wird. Und da haben wir uns beworben mit dem Lehrstuhl von Professor Brettel und haben da noch was viel, viel Größeres rausgeschrieben. Also der Collective Incubator ist nur eine Maßnahme vom Excellence Startup Center NRW oder beziehungsweise vom Excellence Startup Center Aachen.
Ja.
Und da haben wir dann eine Investition oder eine Förderung in Gesamt in Höhe von 26 Millionen Euro bekommen. Und damit war dann auf einmal klar, wir schreiben da jetzt, haben da Sachen reingeschrieben, die wir gerne machen würden, jetzt können wir sie machen. Und weil dann klar war, dass wir für das Gebäude noch 2 Jahre brauchen, haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht so lange warten, wir wollen vor allen Dingen ein MVP. Wir wollen schauen, dass die Miete in Höhe von Piep Euro nicht total in den Sand gesetzt wird, sondern dass wir irgendwie dann schon alle wesentlichen Erfahrungen im Betrieb gesammelt haben und dann mit einem Pop-up eigentlich schon mal live gehen, bevor das Gebäude kommt und den der Community eigentlich auch schon
auf die Beine helfen. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Also, dass man auch einfach rausgeht und den Leuten die Möglichkeit gibt, die Marke auch mal kennenzulernen und einfach dieses Gefühl zu bekommen, was steckt eigentlich dahinter, weil genau in dem Moment, wo ihr dann nachher, oder können wir gleich gerne noch drauf zu sprechen kommen, wo es dann wirklich auch die große Immobilie, also außerhalb des Pop-Up-Stores geht, in dem Moment will man ja auch im besten Fall, dass die Leute schon wissen, was und wer der Collective Incubator ist und eventuell auch wie, ja, wie es sich anfühlt, Teil des Collective Incubators zu sein und in diesem ganzen System drin zu stecken und da vielleicht auch von zu partizipieren oder drin zu partizipieren, zu profitieren, who knows.
Ja. Hätten wir nie gedacht, dass das, also ich bin super, super happy, hätte nie gedacht, dass das so möglich ist. Wir haben jetzt über 85 Community-Mitglieder, Startups und studentische Initiative, sind wirklich hunderte Studierende, die sich da tatkräftig Tag für Tag engagieren. Und die ja im Endeffekt genau das reinbringen, was wir wollen. Ja. Wir sind eigentlich ein Service-Dienstleister, wenn man mal so sagen will. Und wir, also ich sag mal, der Collective Incubator ist nichts wert, den bräuchten wir nicht, wenn es nicht diese ganzen Projekte gäbe, die da neue Initiativen starten, neue Projekte starten, die irgendwie groß werden, die wachsen. Und mich freut es total, dass wir einfach so eine geile, große, umtriebige Community haben und wir wissen jetzt schon, wir haben im Februar so richtig gestartet, dann war Corona, dann haben wir im Mai nochmal so neu angefangen, wir hatten 3 Eröffnungen dieses Jahr, aber dass wir auf 500 Quadratmetern mit diesen Büros und Konferenzräumen einfach jetzt schon aus allen Nähten platzen und dass wir wissen, wenn wir jetzt nächstes Jahr im Sommer, hoffentlich Sommer 2021, in die 4000 Quadratmeter gehen, das ist die nächste Ausbaustufe, dass wir dann auch relativ schnell gut Musik machen da und auch das Ding wieder komplett auslasten im besten Falle.
Bin ich sehr optimistisch gegenüber eingestellt. Nee, also muss ich sagen, nach dem, was ich jetzt bisher so erlebt habe mit dem Collective Incubator oder auch im Collective Incubator selber, das Potenzial ist da und wenn du das nochmal bestätigst aus der Perspektive des Makrokosmos dieser ganzen Unternehmung, dann glaube ich, kann das schon echt gut werden.
Das ist Balsam für die Seele, dass ich heute hier sein darf und du mir das alles sagst. Vielleicht komme ich häufiger mal, wenn es nicht so gut läuft.
Ruf immer gerne an, gar kein Thema. was mich jetzt nochmal an der Stelle einfach mal kurz so im Sum-Up, sage ich mal, nochmal für die Leute da draußen auch vor allen Dingen interessieren würde. Wir haben natürlich auch viele Studierende, die zuhören und die auch eventuell jetzt gerade wissen möchten, ey, habe ich jetzt bisher zum Beispiel vom Collective Incubator noch nichts gehört, hätte ich aber mal Bock drauf, hört sich interessant an. Vielleicht so als Elevator-Pitch mal einfach so rausgehauen. Was hat der Studierende, der klassische Studierende im Collective Incubator zu erwarten, vom Collective Incubator zu erwarten?
Ich mache mal den allgemeinen Pitch frisiert. was ist das Alleinstellungsmerkmal des Collective Incubator? Ja? Was ist der Collective Incubator im Vergleich zu vielen, vielen anderen vergleichbaren Angeboten? Ich höre Wickeltisch jetzt nicht zum ersten Mal und ich habe mitbekommen, wenn man gründen will, wenn man den Drive hat, wenn man Bock hat, wenn man die Idee hat, dann schafft man das irgendwie. Dann gibt es auch die Räumlichkeiten dafür. Was wir deswegen versuchen, ist einen möglichst niederschwelligen Einstieg. Das heißt also, der nullte Schritt gründen, wenn man noch keine Idee hat. Das heißt also, in diese Umgebung zu gehen, in diese Landschaft zu treten, sich auszutauschen, im Austausch mit anderen kreativen Köpfen auf neue Ideen zu kommen und von da an eigentlich alles zu finden. Das heißt also, nullter Schritt Idee, erster Schritt ein Team, ein Konzept, ein Raum, das heißt also die ganze Infrastruktur und dann möglichst schnell, ja, wenn man merkt, das ist das Richtige, wir gehen hier irgendwie in die richtige Richtung, dann auch von den Ressourcen von FH und RWTH Aachen zu profitieren, den Experten, die wir da haben, den Technologien, den ganzen Anlagen auf dem Campus, die sind einzigartig in Deutschland, in Europa und insofern wollen wir auch irgendwie ein Einfallstor dafür bieten. Und dann nicht zuletzt extrem viele Angebote machen, die für jede einzelne Initiative, für jedes einzelne Startup extrem viel Aufwand bedeuten. Wenn wir sie aber bündeln können, wie ein digitaler Gründungsprozess, wie ein Kompetenzpool, alle möglichen Dienstleistungen, die man allen anbieten kann, wie Mediendesigner, Grafikdesigner und so weiter, aber eben auch Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, dann machen wir jedem erstmal das Leben leichter, ein neues Projekt zu initiieren, das Projekt zu professionalisieren, also relativ schnell auch bei den Großen mitzuspielen und im besten Falle am Ende auch zu honorieren. Also irgendwie, sei es jetzt als Teil des Studiums oder darüber hinaus, jedem etwas zu bieten, was er mitnehmen kann aus dem Studium raus. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Im besten Fall werden Unternehmen auch auf uns aufmerksam. Wir haben schon ein paar Unternehmenspartner und so bringen wir dann im besten Fall auch Startups mit großen Unternehmen zusammen. Die einen haben diese unglaubliche Kreativität, diese Umtriebigkeit und die anderen suchen immer nach neuen Talenten, immer auch nach neuen Lösungen. Und wenn wir die am Ende matchen, dann haben wir, glaube ich, zwei großen Gefallen getan.
100%. Und ich sag mal so, in dem Ganzen, was du jetzt so erzählst und auch wenn ich dem Ganzen folge und ich bin ja im Endeffekt Zielgruppe des Ganzen, mich hast du auf jeden Fall erreicht, sagen wir es mal so.
Es war aber jetzt auch ein langer Weg mit dem Fahrstuhl, ne?
ich habe mir genau das zwischenzeitlich gedacht. Ich habe mir gedacht, welchen Spruch kann ich dazu raushauen? Aber der war stark, den muss ich mir merken. Okay, finde ich gut. Das ist ja trotzdem, das sind ja alles wichtige Punkte, die damit reinspielen. Und ich glaube, wenn man das Ganze kurz knackig zusammenfassen will, du bist Student, du sagst so, ich will was Eigenes machen, ich will irgendwas aus eigener Kraft schaffen. Hier ist deine erste Anlaufstelle. Du kommst hin und wenn du dann merkst, hey, das ist es wirklich und ich habe nicht nur die Räume hier gern, die Leute hier gern, sondern ich kann auch an meiner Idee entwickeln und sie ist wirklich auch weitreichender, dann wird auch da geholfen und auch da kommen dann die richtigen Ansprechpartner mit rein und die Expertise, die im Endeffekt auch in RWTH, FH und sonst wo existiert.
Vielleicht mal eine andere Perspektive. Egal, in welchen Text du guckst, irgendwelche Anträge für Forschungsgelder, Startups, Fördermittel, was auch immer.
Ja.
Es ist immer von interdisziplinär die Rede und es ist immer von Community, von Netzwerk, von Unterstützung die Rede. Was sind die zwei großen Besonderheiten, Unterschiede, die den Unterschied machen können? Das eine ist, wir haben die Chance auf einen echt interdisziplinären Raum, in dem wir einen neutralen Raum bieten. Also sobald man sich irgendwie in einem Fakultätsgebäude bewegt, also ich jetzt zum Beispiel als Wirt in Bau, bin nie in meinem Studienleben Architekten begegnet, obwohl ich mit denen arbeiten werde. Die verteilen sich in Aachen über den ganzen Campus.
Ja.
Und was wir da schaffen wollen, ist ein neutraler Hotspot, wo alle Fachrichtungen theoretisch einfach mal andocken können.
Finde ich absolut geil.
Und das andere ist, also da reden wir jetzt quasi über die horizontale Vernetzung. Was ist mit der vertikalen Vernetzung? Mhm. Ja, wir vernetzen immer Studierende, man lernt die Leute in seiner Umgebung kennen. Klar, die Kommilitonen und Kommilitonen, die neben dir im Hörsaal sitzen. Aber wann lernt man mal einen Prof kennen? Wann lernt man mal Leute in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft kennen während des Studiums? Insofern versuchen wir eben auch, ein Netzwerk zu bieten, das andere Berufs- und Fachgruppen einbindet. Und insofern sind wir ein Collective Incubator für Studierende, für Unternehmen, für Startups und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also die alle zusammenzubringen, würde auch heißen, die ganz unterschiedlichen Ressourcen nutzbar zu machen.
Crazy.
Boom.
Boom. Nee, stark. Also muss ich schon sagen. Wie gesagt, also du hattest mich schon, als du unten auf den Fahrstuhlknopf gedrückt hast. okay, gut. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen, bevor wir uns hier Richtung Ende der Folge bewegen. Neben der ATEC X gibt es da noch so Goals, Meilensteine, die ihr anpeilt?
Also auf der anderen Seite werden wir jetzt wieder nach der Klausurphase unsere Veranstaltung hochfahren. Wir haben ein monatliches Format, die Tech Talks. Mhm. Vielleicht erinnert das den einen oder anderen an einen anderen bekannten Namen. Da geht es aber vor allen Dingen um Gründertum und Technik. Wer da jetzt Interesse hat, schreibt uns gerne eine Mail. Ja, wir sind immer interessiert an coolen Stories hinter der Sache, die ihr macht. Und ansonsten hoffe ich, dass wir sehr zeitnah schon Konkreteres preisgeben dürfen über das Gebäude. 4000 Quadratmeter, das ist jetzt gerade schon rausgesickert. aber eben auch zum ersten Mal eine riesige Werkstattfläche, ganz niederschwellig, sodass auch extrem es extrem einfach möglich wird, Prototypen herzustellen und Events bei uns zu machen, ein Büro bei uns zu bekommen, Konferenzraum zu buchen, all das, was man irgendwie so braucht, wenn man ein Startup gründet. Und wäre cool, wenn ihr dann dazukommt und auch Teil unserer Community werden könntet.
Können wir euch da draußen auch nur empfehlen. Also wenn das hier irgendwie in irgendeiner Form für euch spannend klingt, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei, collective-incubator.de. Schaut mal vorbei, guckt es euch einfach mal an. Ich denke, alle wichtigen Details findet ihr auf der Webseite. Und ansonsten ruft ihr den David einfach an. Wenn ihr die Nummer rausfindet, dann ruft ihn einfach an.
Es ist leider sehr einfach. Aber vielleicht noch eine Sache, um zu zeigen, wie das funktionieren kann. Ja, man könnte jetzt denken, Gott, oh Gott, was muss ich jetzt eigentlich alles wissen? Wo muss ich das nachlesen? Ja, ja. Letzten Monat ist unsere Cloud gestartet, cloud.collective-incubator.de. Eine Online-Plattform für alle Studierenden, die sich da einfach mal so anmelden können. Man braucht einfach nur eine E-Mail-Adresse.
Nice.
Und dann findet man relativ schnell alle Community-Mitglieder von uns. Und dann kann man sehr, sehr einfach sich in den Startups und studentischen Initiativen bewerben und schauen einfach, was da möglich ist, was es für Events gibt bei uns, was es für Community-Mitglieder gibt, wo man kann man mitmachen. Und klar, man kann natürlich auch sein eigenes Startup eintragen dann.
Also wer da nicht das Ganze mitnimmt, wenn er dann sich angesprochen fühlt, da ist selber schon.
Ich glaube, Wickeltisch ist auch gar nicht Mitglied, oder?
Puh, das wird Zeit, oder? Ich glaube, da
sehr müssen gerne, wir hier im, wenn ich wenigstens einen heute erreiche.
müssen wir im Nachgang auf jeden Fall nochmal drüber quatschen.
Das ist ein bisschen wie diese Wolf of Wall Street Situation, wo er im Bewerbungsgespräch dem anderen seine eigenen Aktien verkauft.
Ja. Hey, aber es ist doch geil. Also ein geiler Film, von daher. Ich fühle mich hier auf jeden Fall abgeholt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt schon uns langsam Richtung Ende der Folge bewegen und auch schon einen guten Rahmen gesetzt haben, finde ich, was der Collective Incubator ist, woher das Ganze entstanden oder wie das Ganze entstanden ist, woher es kommt, was auch die nächsten Steps sind und was generell noch so zu erwarten ist vom Collective Incubator, würde ich tatsächlich so in die finale Phase dieser Folge mal überleiten zu unseren drei Wickelfragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Und von daher fange ich auch direkt einfach mal an. Frage Nummer 1. Was denkst du persönlich ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
Vorab, ich habe mich nicht vorbereitet.
Also das ist richtig geil.
Ich denke, das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, den Biss zu haben und für die Momente, in denen man den Biss nicht hat, die Leute zu haben, die irgendwie einen bei der Stange halten.
Hast du da persönliche Erfahrungen mitgemacht?
Absolut. Also eine Person, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe, die aber all die Jahre den Collective Incubator mit nach vorne gebracht haben, ist Johannes Schäfer, Mitgründer und eben auch jetzt mit mir noch Vorstand im Collective Incubator e.V. Und ohne den wäre ich sicherlich das ein oder andere Mal verzweifelt. Ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr zählen, aber insofern haben wir uns, glaube ich, extrem stark gegenseitig gepusht und auch immer dafür gesorgt, dass man nicht ganz verzweifelt, wenn es mal richtig zappenduster wird.
Ist auch extrem wichtig, also jemanden zu haben, auf den man auch irgendwie so, wir hatten mal, wir hatten zwei Gründer hier von Pangea Technology von ein paar Folgen, die haben das Ganze, also einmal klar, du hast jetzt diesen Supporter-Gedanken auf der einen Seite genannt, die haben das Ganze noch in diese Richtung Ideenaustausch gebracht und das Diskussions-Sparringspartner genannt, generell dieses Wort Sparringspartner hört man ja immer mal wieder ab und an, hast du in Johannes auch so einen Sparringspartner gefunden? In einer gewissen Art und Weise?
Also ich habe mit Johannes schon ganz, ganz viele Projekte gemacht, auch schon vor dem Collective Incubator. Okay. Das ist also schon über Jahre elaboriert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Spannendere ist eher, wir sind so unterschiedlich, dass wir uns sehr gut ergänzen. Und wenn ich was nicht kann, und das ist viel, dann kann das meistens Johannes.
Ja, das ist doch super. Ich glaube, in der Konstellation kann das nur was werden mit dem Collective Incubator. Danke dir auf jeden Fall für die Antwort zur ersten Frage. Wir springen direkt mal rein in die zweite Frage. Und in Anbetracht der Tatsache, dass du dich nicht vorbereitet hast, interessiert mich jetzt deine Antwort noch viel mehr.
Ich halte mich kurz. Egal, was kommt, ich halte mich kurz.
Zweite Wickelfrage. Was war dein persönlicher größter Fail in deiner Karriere, wo du mal so richtig auf die Schnauze gefallen bist?
Boah, da gab es echt einiges. Also in der Hoffnung, dass manche Leute das hören, die mich richtig schrecklich finden. Ich bin sicherlich das eine oder andere Mal viel zu steil gewesen. Wollte alles auf einmal und mit dem Kopf durch die Wand und bin dann tatsächlich nicht nur unnachgiebig, sondern glaube ich auch unausstehlich. Und ich glaube, mit dieser Art verbaut man sich am Ende immer mehr, als man schafft. Manchmal muss man hart sein, aber ich glaube, in der Regel ist es wichtig, da zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen.
Auf jeden Fall. Einfach, weil es mich gerade interessiert. Arbeitest du aktiv daran? Oder wie gehst du damit um? Weil du reflektierst ja, du sagst ja, dass es so ist.
Ja, also ich glaube, es bleibt nicht aus. Ich bin ein sehr polarisierender Mensch.
Ja,
Also es gibt ein paar Leute, die mich mögen. Es gibt viele Leute, die mich nicht mögen. Aber ich weiß nicht, wie du es schaffst. Du strippst mich ja richtig. Hast du darüber nachgedacht, deine Studienrichtung zu ändern und irgendwas mit Psychologie zu machen?
Bis jetzt tatsächlich. Ich habe tatsächlich mal ein Semester aus Spaß Wirtschaftspsychologie studiert, aber weniger mit der Intention, das wirklich zu machen, sondern eigentlich...
Wahrscheinlich waren die Sachen, die rausgekommen sind, frappierend im Umfeld. Deshalb, ich breche das ab an der Stelle. Nee, also ich glaube tatsächlich, das ist eine ständige Reflexion. Ich versuche immer auch wieder da versöhnlich mit umzugehen und ich hoffe auch, dass ich das irgendwie rüberbekomme.
Finde ich gut. Also ich meine, Hauptsache man reflektiert und man arbeitet dran, weil ich denke, das ist auch, gerade wenn man mal in diesen Gründungshorizont oder in den Gründungskontext geht, ein Skill, den man einfach mastern muss, meiner Meinung nach. Erstens sich zu reflektieren und zu verstehen, was kann ich nicht, und dann aber auch hinzugehen und zu sagen, okay, welche Skills, klar, es kommt immer auf die Richtung an, die man einschlagen möchte, welche Skills brauche ich denn wirklich, wo habe ich denn wirklich Schwächen, weil oftmals ist es ja auch gar nicht notwendig, jetzt konkret seine Schwächen auszumerzen oder zu verbessern, sondern eher die Stärken zu stärken, sagt man ja. Und in der Hinsicht ist, wie gesagt, Reflexion der erste Schritt und der zweite Schritt ist halt dann aktiv zu werden. Und wenn du das machst, mega geil. Von daher, Fail, aber in Anführungszeichen, also alles easy. Dritte Wickelfrage. Die gar keine Frage ist. Aber es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit mehr oder weniger. Und zwar, hast du einen Buchtipp oder ein YouTube-Video, was du gesehen hast, einen Film, Blogartikel, whatever, was dich weitergebracht hat?
Ihr wollt jetzt so ein bisschen auf den Startup-Kontext raus, ne?
Puh, ganz ehrlich, du kannst in diesem Podcast sagen, was du möchtest. Du kannst auch empfehlen.
Hey,
du kannst auch empfehlen, was du möchtest. Es muss nicht im Startup-Kontext sein. Einfach mal, was dich weitergebracht hat.
Boah. Also ich würde tatsächlich, mir fallen jetzt nur ganz, ganz viele super coole Werke ein, die schon deutlich älter sind als wir beide zusammen. Und das ist die Schachnovelle von Stefan Zweig. Das ist Der Steppenwolf von Hermann Hesse, habe ich ganz früh gelesen, und irgendwie das absolute Lieblingsbuch Nummer 1, aus dem Leben des Hochstaplers Felix Krull. Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl manchmal, dass wir Hochstapler sind. Felix Krull von Thomas Mann geschrieben, bringt das irgendwie auf die Spitze, hat ein spektakuläres Leben, und das Buch wurde nie vollendet. Das heißt also, die Story endet in Portugal und er will eigentlich nach Südamerika reisen, und das Buch endet nicht, weil Thomas Mann vorher gestorben ist, aber ich frage mich oft, wie das Buch weitergegangen wäre.
Jetzt
hat man Bock auf Thomas Mann.
Hey, yeah. Noch eine kleine Nachhaker von meiner Seite. Was genau an dem Buch hat dich denn weitergebracht? Oder wieso hat es dich so geprägt? Oder warum erzählst du genau jetzt zu dieser Frage von diesem Buch?
Finde ich eine mega geile Frage. Ich habe ja, wenn man so will, einen alternativen Weg eingeschlagen. Also es war sicherlich nicht immer einfach, so schlecht im Studium zu sein, so lange zu studieren. Und wir alle haben, glaube ich, gewissermaßen auch von der Gesellschaft aufoktroyiert die Erwartung an uns selbst, zu einer bestimmten Zeit zu studieren, einen bestimmten Job zu haben, ein bestimmtes namhaftes Unternehmen zu finden, ein bestimmtes Gehalt verdienen zu müssen, ein bestimmtes Auto fahren zu sollen. Und dieses Buch geht so ganz ironisch damit um, was man so erreichen soll. Und eigentlich ist das Spannende an diesem Leben des Felix Krull, dass er ganz andere Sachen macht, die absurd sind und die irgendwie aber auch witzig sind und die es wahrscheinlich auch wert sind. Er macht auch strafbare Taten, also insofern nicht nachmachen. Aber so rein vom Approach finde ich es schon ganz cool, dass man mal, und das habe ich oft Freunden gesagt, weg von dieser Blaupause. So ja. Muss man das machen, sondern einfach mal sagen, okay, wenn es ein Jahr Engagement irgendwie mich weiterbringt persönlich und das auf keinem Zeugnis steht, dann ist das trotzdem wert.
Ja. Also ich denke gerade hier wir sind ein Startup-Podcast und ich denke, Startup ist schon mal so weit weg von Blaupause wie eigentlich nur möglich. Und dementsprechend sitze ich auch sehr, sehr oft Menschen gegenüber, die halt absolut nicht der Blaupause gefolgt sind, wenn man das so nennen möchte, die einfach ihr eigenes Ding gemacht haben, ihren eigenen Weg gegangen sind und auch einfach, sag ich mal, darauf gehört haben, was sie selber wollen und nicht, was andere Leute ihnen von außen vorgeben. Und von daher denke ich, dass das Buch, auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist, eigentlich in meinen Augen irgendwo dann nicht aktueller sein kann, weil gerade in der heutigen Zeit ist ja das weiterhin eine Riesenherausforderung. War es schon vor Jahrzehnten, ist es immer noch. Genügend Leute, die einfach durch dieses klassische, yo, ich mache meine Schule, dann mache ich mein Studium oder meine Ausbildung und dann gehe ich 40 Jahre arbeiten, dann mache ich mir in der Rente noch ein schönes Leben und dann... Ich habe letztens, also er hat mich halt irgendwie ein bisschen geflasht, ich habe von der Bibliothekarin gelesen, die, also das war so ein Bericht, also so ein Eintrag auf so einer Webseite, glaube ich, oder so. Und da stand drin, ich finde das krass, dass sie mit 68 gestorben ist, also überhaupt nicht lustig oder so, aber dass sie mit 68 gestorben ist. 68, das ist ein Jahr, nachdem sie in Rente gegangen ist. Und sie hat davor ihr Leben lang als Bibliothekarin gelebt. Ich weiß nicht, wie das Leben als Bibliothekarin ist, ob sie darin sich erfüllt hat oder keine Ahnung was, aber nur mal einfach dieser Gedanke, so man macht seine 40 Jahre und dann geht man in Rente und sagt so, okay, ich mache jetzt mit mir ein schönes Leben, ich habe jetzt mein Leben lang gearbeitet und batz, weg. Mhm. So, und warum lässt man es bis dahin überhaupt kommen? So, warum geht man nicht hin und sagt, Alter, ich bin hier und heute da und ich bin hier und heute in der Lage, Entscheidung XY zu treffen oder Entscheidung YX zu treffen, das steht in meiner Macht und ich will XY treffen. Ja, Alter, dann triff XY. Und denk dir nicht, ah, aber meine Eltern haben mir gesagt, YX wäre viel sinnvoller und, nee. Und ich denke, das ist ein Weckruf oder sollte ein Weckruf für jeden sein. Einfach, es geht ja nicht darum, dass man sich pauschal gegen alles stellt, so nach dem Motto, aber dass man einfach nur hinterfragt und sich selber einfach im Klaren darüber wird, wo möchte ich hin, was möchte ich machen. Und wenn man das klar hat, einfach den Mumm zu haben in einer gewissen Art und Weise, weil das ist viel Überwindung, die dazugehört, genau diese Entscheidung dann umzusetzen und zu treffen.
Und auf jeden Fall. Und ja. Am Ende gibt es eben, also wir glauben ja alle an diese Blaupausen gewissermaßen zumindest und wir können uns nur sehr, sehr schwer davon freimachen. Aber es gibt keine Person, die diese Blaupause aufgesetzt haben.
Ja, ja.
Und insofern kann die auch gar nicht richtig sein. Und ja. Wir können auch niemandem entsprechen, ja, sondern wir folgen dem einfach blind. Das und ich glaube, an der Stelle muss man es einfach hinterfragen. Ich glaube, alle Grüße gehen raus an alle Bibliothekarinnen, die zuhören.
100%.
Aber ich hoffe, wir haben keine verloren.
Nein, absolut, absolut. Also das hoffe ich auch nicht. Es war nur einfach eine Story, die mir im Kopf geblieben ist oder was ich gelesen hatte. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal reingeworfen. Könnten wir jetzt noch mal eine ganze Stunde drüber quatschen? Lassen wir mal so stehen. Ich denke, der Punkt ist klar geworden. Und damit sind wir auch im Endeffekt durch mit unseren drei Wickelfragen. Und nach diesen drei Wickelfragen haben wir noch als letzten Teil unseren 59 Sekunden Werbeblock, in dem du eigentlich erzählen kannst, was du willst. Ich mache jetzt gleich einen Counter von drei runter. Und wenn ich auf dich zeige, dann legst du los und dann hast du 59 Sekunden Zeit. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wir fangen einfach an, ganz spontan. 3, 2, 1 und bitte.
Wir haben jetzt gar nicht so viel über den Collective Incubator gesprochen, aber was wichtig wäre zu sagen oder was nochmal wichtig wäre klarzumachen, es gibt unglaublich viel zu tun. Wir haben so viele Ideen, die noch nicht umgesetzt sind und wir würden uns freuen, wenn die eine oder der andere jetzt zugehört haben und sagen, da sehe ich mich, ich würde gerne Teil von sowas Großem werden, ich würde gerne Gestaltungsspielraum annehmen und mein eigenes Ding draus machen. Sei es als Teammitglied des Collective Incubators. Wir brauchen in allen Bereichen immer Leute. Wir suchen absolut interdisziplinäre, offene, eloquente, engagierte, begeisterungsfähige Menschen. Und wenn ihr Bock habt, ein Startup zu gründen oder was ganz anderes zu machen, euer eigenes Ding, dann schaut gerne vorbei im Collective Incubator Pop-Up in der Wilhelmstraße direkt am Hauptbahnhof oder auf unserer Online-Plattform und werdet Teil der Community. Wir helfen euch gerne, euer Startup zu gründen und es wäre geil, wenn noch ein Startup dazukommt und wir noch ein Stück weit Erfolgsgeschichte zusammenschreiben können.
Geil. Er guckt nur auf seine Uhr und denkt sich so,
boom,
check. Läuft. Nein, auf jeden Fall. Also nochmal der Appell, wenn ihr da draußen gerade zuhört und euch denkt so, whoop, Collective Incubator, das, was die da machen, klingt ja wirklich ganz cool. Guckt auf der Webseite vorbei, lasst euch mal ein bisschen inspirieren. Es gibt die Möglichkeit, in dem Ganzen sogar selber mitzumachen. Du hast es gerade nochmal angesprochen. Und von daher, wenn ihr euch da seht, ja, dann würde ich sagen, macht den nächsten Schritt. Und geht doch mal einfach auf die Leute vom Collective Incubator zu. Die freuen sich, glaube ich, über jeden, der reinkommt, der dazukommt, der Feedback gibt, der einfach mit am Start ist oder sein möchte. Und in diesem Sinne und mit dem ganzen Wissen, was wir heute über den Collective Incubator uns angeeignet haben und über die Story dahinter, die ich persönlich auch sehr, sehr spannend fand, muss ich sagen. Also die Hintergründe kannte ich selber noch nicht. Wieder was gelernt. Leiten wir mal diese ganze Folge hier aus. und an euch da draußen, die bis zum Ende jetzt dran geblieben sind, vielen Dank fürs Einschalten und wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, dass ihr was mitnehmen konntet. Wünschen euch bei was auch immer ihr gerade macht viel Erfolg und hören uns in der nächsten Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Mein Name ist Jonas und ich bin an dieser Stelle raus. Macht es gut. Ciao.
Tschüss, bis demnächst.
Wickeltisch, der Startup Podcast.